Und da sind wir wieder beim Philosophy Club mit Simon Garrecht, unserem Apologetiker. Simon, schön, dass du da bist. Wir haben uns am Sonntag über verschiedene Einwände unterhalten, die meistens von Nichtchristen eingebracht werden gegen den Glauben, warum man nicht glauben möchte oder warum man dem Glauben nicht als intellektuell befriedigend ansieht. Und einer der Einwände, die immer gebracht wird, ist einfach, das Argument gefällt mir nicht. Also man erzählt etwas, was man mit Gott erlebt hat, man erzählt ein bisschen was davon, wer Jesus Christus ist, warum wir ihn brauchen, warum er unsere Hoffnung ist für ewiges Leben. Und dann kommt als Einwand, schön, aber mir gefällt der Gott, den du mir vorstellst, nicht. Aufgrund verschiedenen Indizien, also war mir zu gewalttätig im Alten Testament, entspricht nicht meinen Sexualvorstellungen, ist mir zu engstirnig. Und generell möchte ich nicht, dass mir jemand vorschreibt, wie ich zu leben habe. Also gefällt es mir nicht, also glaube ich es nicht. Wie antwortest du da drauf?
Also tatsächlich, als wir den Kanal vor 4 Jahren gestartet haben, war das allererste Video, das ich hochgeladen habe, eines zu genau diesem Thema mit der Fragestellung, existiert Gott nur dann, wenn er mir gefällt? Hm. Und die Antwort war, nein. Es gibt alle möglichen Dinge, die existieren und die real sind, auch wenn sie uns nicht gefallen. Ich sage jetzt mal ein bisschen platt, Wahrheit ist kein Wunschkonzert. Wahrheit wird nicht bestimmt oder festgelegt anhand eigener Präferenzen, sondern entdeckt. Und wenn ich die Wahrheit entdecke, wenn ich eine Realität entdecke und die Realität, die Wahrheit über Gott entdecke, dann ist eigentlich damit zu rechnen, dass an mancher Stelle die ewigen Wertevorstellungen des Schöpfers von Himmel und Erde sich mit meinen an mancher Stelle auch beißen werden. Aber die Frage ist, wer ist derjenige, der festlegt, was moralisch richtig, was moralisch falsch ist? Und sollte es denn wirklich so sein, dass der ewige Schöpfer des Universums genauso ist wie Menschen von Humanismus und 68er Revolution und so weiter geprägt, die im 21. Jahrhundert in Deutschland leben, diejenigen sind, die die Welt so sehen, wie sie wirklich gesehen werden sollte? Oder sollte ich nicht eher davon ausgehen, dass der ewige Schöpfer des Universums den richtigen Blick und die richtige Perspektive hat und ich gut daran tue, mich in seine Wertevorstellungen einzuordnen? Mein persönlicher Blick auf Gott war von Anfang an der, dass ich mir dachte, ich kann eigentlich nichts Besseres machen mit meinem Leben, als in seinen Ordnungen unterwegs zu sein. Denn er hat ja alles designt und so angelegt, dass es gut ist, wenn es in seinen Ordnungen läuft. Daher ist es für mich auch in sich unlogisch zu sagen, ich weiß besser, wie der Laden funktioniert als Gott. Also wenn ich zu dem Schluss komme, der christliche Glaube ist wahr oder eine bestimmte Weltanschauung ist wahr, dann würde es für mich einfach keinen Sinn ergeben zu sagen, trotzdem lehne ich sie ab. Jetzt glaube ich trotzdem, als Christen müssen wir nicht nur aufzeigen können, dass der christliche Glaube wahr ist, sondern auch, dass er schön ist und dass er gut ist. Und tatsächlich haben wir ja keinen kalten Friss-oder-Stirb-Glauben. Darum will ich das auch ernst nehmen, wenn Leute mit bestimmten Themen und Fragen ringen und nicht einfach nur sagen, ja, friss oder stirb. Aber trotzdem mal so grundsätzlich, wir sind der Ton, Gott ist der Töpfer. So, wir erklären nicht dem Schöpfer, wie er die Welt zu regieren hat. Und ja, ob etwas wahr ist oder nicht, das wird nicht in Frage gestellt durch meine persönlichen Präferenzen.
Ja, ja. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen, dass der Mensch im 21. Jahrhundert sich selbst selten hinterfragt. Also er nimmt sich selbst als Maßstab aller Dinge und denkt, die ganze Welt hätte doch eigentlich entsprechend seiner Maßstäbe leben müssen. Also wir beurteilen natürlich nicht nur Gott nach unseren Wünschen, sondern wir schütteln natürlich auch die Köpfe über jede vorhergegangene Generation, wie die nur so eigenartig leben konnten. Nur wir haben irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind so moralisch erhaben, dass wir irgendwo der Standard von allen Dingen sind. Aber vielleicht muss man sich tatsächlich manchmal überlegen, ob es nicht tatsächlich auch daran liegt, dass wenn Gott uns nicht gefällt, dass mit unserem Geschmack irgendwas nicht stimmt.
Man kann ja mal das Experiment wagen. Ich habe das auch schon öfter mal in Vorträgen gemacht. Da habe ich so 4 fiktive Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Jahrtausenden und Kulturen mal zusammengeschmissen. Irgendwie Semiramis, die Assyrerin, die 1400 vor Christus lebt. Ituita, der Azteke, der im 14. Jahrhundert in Südamerika lebt. Und verschiedene Leute, die Moralvorstellungen hatten, haben, die wir heute aus unserer Sicht als toxisch, als ungesund und so weiter sehen würden. Und dann aber komme ich zu Jackie, 21, lebt in München und hat ihre Vorstellung von der Welt. Wenn Gott nicht so ist, wie Semiramis ihn gerne hätte, wenn Gott nicht so ist, wie Ituita ihn gerne hätte, warum sollte er genauso sein, wie die Jackie aus München im Jahr 2024 ihn gerne hätte? Es wäre eigentlich sogar komisch, wenn er genauso wäre, weil dann würde man eigentlich eher als Außenstehender hingehen und sagen, kann das wirklich der ewige Schöpfer des Universums sein oder ist er nur ein Konstrukt, den sich die Jackie oder andere Leute da zusammenspinnen? Ja. Und das Interessante finde ich aber auch dabei, dass ja auch Gott den Autoren der Bibel und den Propheten der Bibel in vielerlei Hinsicht mit dem, was er gesagt und gemacht hat, gegen den Strich ging.
Ja.
Und dass es immer schon so war, dass die Werte und Überzeugungen des Reiches Gottes an manchen Punkten Counterculture waren.
Ja.
Also wenn jemand sagt, die Bibel ist nicht mehr zeitgemäß, würde ich auch da antworten, die Bibel war noch nie zeitgemäß, weil sie an bestimmten Stellen Menschen schon immer herausgefordert hat. Und damit muss ich eigentlich rechnen, wenn ich es als Mensch mit dem Schöpfer zu tun habe.
Ja, ja. Die Perspektive vielleicht zum Abschluss ist trotzdem noch interessant. Ich glaube, dass wir natürlich als Menschen im Hier und Jetzt immer mal wieder gewisse Dinge an Gott sehen, an Gott entdecken, wo wir sagen, oh, ist das wirklich so attraktiv für mich? Aber auf der anderen Seite wird jeder Christ auch sagen, er möchte auf keinen Fall ohne den wahren Gott leben, weil wir so viel Gutes in ihm gelebt haben, weil er unsere einzige Hoffnung ist. Wofür sollen wir sonst leben? Ja, also er ist einfach unvergleichlich. Ich denke einfach so ein bisschen an das, was Petrus gesagt hat in Johannes 5 oder Johannes 6, wo Jesus gesagt hat, möchtest du auch gehen? Und Petrus hat gesagt, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte ewiges Lebens. So mit all den Dingen, die Herausforderungen, das war eben gerade eine herausforderungsvolle Situation. Jesus hat in dem damaligen Kontext was ganz Herausforderungsvolles gesagt. Du musst mein Blut essen, du musst mein Leib essen, um ewiges Leben zu haben. Das war erstmal der Schocker. Und dann fragt man Petrus, stört dich das auch? Und Petrus sagt, implizit, stört mich wahnsinnig. Aber wohin soll ich gehen? Ja, ich habe in dir etwas entdeckt, was ich sonst nirgendwo entdeckt habe. Und das ist eine Qualität von Leben. Das ist ein ewiges Leben. Wo soll ich das sonst finden? Und ich glaube, die Perspektive muss man auch mal aufzeigen, so in der Zukunftsperspektive. Das haben wir ja jetzt noch vielleicht 30, 40 Jahre, unser Anführungsstrichen Problem, wie Gott ist. Aber in der Ewigkeit werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wir werden ihn von ganzem Herzen genießen, aufgrund dessen, dass Gott offenbart hat, dass er ein Gott ist, in dem keine Veränderung ist und kein Müh von Schatten. Also wir werden als den Gott entdecken, der absolut perfekt ist. Wir werden nicht eine Stelle finden, wo wir sagen, hier hätte ich vielleicht einen Vorschlag für Verbesserungswürdigkeit oder so etwas, sondern wir werden ihn bestaunen als der ewige, unendliche Gott, der in allen seinen Eigenschaften unwahrscheinlich attraktiv ist und wir einfach nur ein Leben lang in der Ewigkeit geplättet sein werden, wie genial und wie krass Gott ist. Oder?
Amen.
Ja. Okay, und ich glaube, so ein bisschen, das ist auch unsere Aufgabe, als, sagen wir so, Apologeten der Straße des Alltages, das den Menschen zu vermitteln. Ja, also ich glaube, eine der Sachen, die, wenn ich zurückdenke an, bevor ich Christ geworden bin, ist, die allermeisten Leute, oder sagen alle Leute, die keine Christen sind, haben grundsätzlich erstmal eine falsche Vorstellung davon, wer Gott ist. Und denken, dass ein Leben mit Gott unangenehmer ist als das Leben, was sie jetzt leben. Und ich glaube, es ist so ein bisschen unsere Aufgabe, so unsere Geschichte zu erzählen, das, was wir mit Gott erlebt haben, das, was wir entdeckt haben, wer Gott ist. Ich glaube, das ist auch Apologetik, ist nicht nur sozusagen sagen, das ist wahr, sondern Apologetik ist auch aufzuzeigen, ein Leben mit Gott ist wesentlich attraktiver, wesentlich tiefgehender, wesentlich bedeutungsvoller, im Endeffekt langfristig wesentlich glücklicher als das Leben, was du lebst gerade.
Darin erweist sich für mich ja auch die Wahrhaftigkeit des christlichen Glaubens, dass Menschen merken, er funktioniert und er erweist sich als lebensdienlich. Mhm. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sind tendenziell gesünder und glücklicher unterwegs. Und natürlich, da muss man jetzt aufpassen, nicht so ein Wohlstandsevangelium rüber zu bringen, weil natürlich die Definition von Lebensfülle und Glück für einen Hedonisten vielleicht eine andere ist als für den Christ, der in der Nachfolge Jesu lebt. Aber auch das zu sehen, ja, da ist etwas, was unser Leben verändert, verbessert, ist, glaube ich, etwas, wo auch die Attraktivität des christlichen Glaubens ausmachen sollte. In 1. Petrus 3, 15, so dem Apologetik-Vers überhaupt, da heißt es, seid jederzeit bereit zur Antwort gegenüber jedermann der Rechenschaft, Apologia, Apologita, Apologetik, über die Hoffnung in euch fordert. Also die Situation ist, da schmecken Menschen dir eine Hoffnung ab und sagen, ey, ich will wissen, warum du so sehr von Hoffnung angetrieben bist. Und dann sollten wir im nächsten aufzeigen können, warum diese Hoffnung, die wir in uns tragen, auch eine zuverlässige ist und warum der christliche Glaube nicht nur schön, sondern auch wahr ist.
Ja.
Aber ich denke, das ist eine positive Herausforderung an jeden von uns, dass wir uns fragen dürfen, strahlt unser Leben etwas aus, von dem andere Leute sagen, davon will ich mehr.
Ja.
Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist meine tiefe Überzeugung, dann wird es so sein.
Super, mega spannend. Vielen Dank, lieber Simon. Danke fürs Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal.